Es gibt gesellschaftliche Momente, wo man über seine Ressourcen hinaus agieren muss. Weil wenn wir jetzt alle nur Self-Care machen und nur auf unsere persönlichen Grenzen achten, dann haben wir ein riesiges gesellschaftliches Problem. Und das haben wir jetzt auch schon seit den letzten Jahren. Ich finde, der Fokus hin auf das Individuum und unsere persönlichen Kapazitäten und Grenzen schön und gut, aber so funktioniert Gemeinschaft nicht.
Der Femtastics Podcast ist der feministische Interview-Podcast von Anna Weilberg und Lisa van Houten. Herzlich willkommen beim Femtastics Podcast. In unserer vorigen Folge haben wir mit der Politikjournalistin Sally Lisa Starken darüber gesprochen, wie man mit AfD-WählerInnen eigentlich noch im Gespräch bleiben kann. Und ja, nach dem Ergebnis der Bundestagswahl, bei dem die AfD zu einem wirklich erschreckend hohen, aber leider eben auch nicht überraschenden Ergebnis gekommen ist, möchten wir jetzt in dieser Podcast-Folge nach vorne blicken und mit einer Person sprechen, die von diesem Rechtsruck in der Gesellschaft wesentlich mehr betroffen ist als wir selbst.
Ja, wir möchten heute mit einer Person sprechen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen ist und die eben eine andere Lebensrealität hat, die, wie wir finden, aber viel zu selten Beachtung findet. Wir haben heute Eileen Puhlmann zu Gast. Eileen ist in Hamburg geboren. Sie hat nach ihrem Studium in London 7 Jahre in Südafrika gelebt, wo sie in der lokalen Wirtschaftsförderung tätig war. Heute ist sie hauptamtliche Vorständin des Lemonade und Charity Vereins. Nebenberuflich hat Eileen Community Kids gegründet. Das ist eine Eltern-Kind-Initiative für schwarze Eltern in Hamburg. Und sie thematisiert immer wieder in Artikeln, in Podcasts und als Speakerin die Realitäten schwarzer Menschen in Deutschland, aber auch die Themen alleinerziehende Mutterschaft und soziale Ungleichheit. Darüber hinaus konzipiert sie Workshops, sie moderiert Vorträge und Diskussionsrunden und sie ist auch noch Stiftungsrätin der Filia Frauenstiftung und aktiv im Beirat zur Dekolonialisierung Hamburgs, also der Kulturbehörde.
Deshalb freuen wir uns total, dass Eileen sich heute die Zeit genommen hat, mit uns über ihre Perspektive und auch über eine, ja, wenn es denn irgendwie geht, konstruktive Sichtweise auf die Zukunft zu sprechen. Viel Spaß mit dem Interview. Unser heutiger Werbepartner ist Kolonne Null. Ich muss echt sagen, ich bin so froh, dass es mittlerweile so tolle alkoholfreie Optionen gibt. Und besonders lecker finde ich die Weine, die wir jetzt vorstellen. Kolonne Null bietet nämlich die passende Alternative für alle, die auf Alkohol, aber nicht auf Genuss verzichten wollen.
Oh ja, ich habe das auch schon probiert und die Weine sind wirklich super lecker. Gegründet wurde Kolonne Null tatsächlich in Berlin 2018 und mittlerweile ist das Unternehmen der Kategorie für entalkoholisierte Weine und Schaumweine. Kolonne Null kreiert richtig feine alkoholfreie Premiumweine, die in Koproduktion mit prämierten Familienweingütern hergestellt werden. Also da ist geballte traditionelle Weinkompetenz und einfach viel Gespür für Innovation mit dabei.
Und die Auswahl ist riesig. Besonders passend zum Anstoßen und als Aperitif ist der Rosé prickelnd. Das ist ein spritziger, alkoholfreier Sekt, von dem sind wir auch große Fans.
Ja, lecker.
Und für alle, die es eher gerne klassisch mögen, hat Kolonne Null aber auch Rotweine und Weißweine im Portfolio. Das Sortiment umfasst Rosé, Riesling, Verdejo und 2 Rotwein-Cuvées. Da ist also echt für jeden Geschmack und Anlass etwas dabei.
Ja, und das Spannende ist eben, dass diese Weine maximal 0,3% Restalkoholgehalt enthalten und daher nach dem deutschen Lebensmittelrecht als alkoholfrei gelten. Zudem sind alle Kolonne Null Weine vegan. Die Weine sind übrigens über den Kolonne Null Online Shop und über verschiedene Einzelhändler, zum Beispiel Weinhandlungen, erhältlich.
Ja, apropos Online Shop, wir haben ein Goodie für euch. Also, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die feinen alkoholfreien Weine auszuprobieren, dann jetzt bitte aufgepasst. Mit dem Code FEM20, also FEM20, bekommt ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte von Kolonne Null auf ihrer Website. Ausgenommen sind da nur Gutscheine. Das heißt, ihr könnt einfach mal frei aus dem Sortiment probieren.
Ja, dazu können wir euch nur raten. Die Website ist übrigens kolonne0.com. Den direkten Link zum Online-Shop und auch noch einmal zu unserem Rabattcode findet ihr heute in unseren Shownotes zur Podcast-Folge.
Cheers!
Hallo Eileen, schön, dass du heute zu Gast bist im Femtastics Podcast.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Sehr gern, wir freuen uns. Eileen, bei der Bundestagswahl ist die AfD ja gerade auf 20% gekommen, in manchen Wahlkreisen sogar auf über 40%, teilweise sogar über 70%. Und So schockierend das ja alles ist, finden wir, ist das Schlimme auch, dass man das ja zuletzt erwartet hat, also dass man über die letzten Monate jetzt insbesondere schon fast gar nicht mehr schockiert war, natürlich je nachdem, wie betroffen man letztendlich auch ist, aber ging es dir da jetzt ähnlich? Hast du mit diesem Ergebnis gerechnet?
Ja, also gerechnet habe ich mit dem Ergebnis und gleichzeitig habe ich natürlich irgendwie, wie wir alle, auf irgendein Wunder gehofft und es hat mich nicht überrascht und auch nicht überrumpelt.
Wie fühlst du dich denn überhaupt so in den letzten Monaten, seitdem das jetzt so absehbar war?
Das ist eine interessante Frage. Es hat ein bisschen was mit Tagesform zu tun. Also wie resilient starte ich in einen Tag und was für schöne Dinge habe ich vor und wie kann ich aus der Kraft dann irgendwie Kraft dafür finden, mich damit auseinanderzusetzen und auch strukturell zu hinterfragen. Mir geht es damit und eigentlich mit vielen Entwicklungen im Land natürlich nicht besonders gut. Also Weltschmerz sitzt groß. Und das ist dann nur letztendlich nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein weltweites Problem.
Ja.
Und es ist ja schleichend gekommen. Es ist ja nicht so, als hätten wir das nicht in irgendeiner Form absehen können. Also was es mit mir macht, dass ich eine riesige Wut habe, auch auf die sich als demokratische Parteien bezeichnenden Regierungsparteien. Ich habe eine riesige Wut auf die FDP, die uns in eine vorzeitige Bundestagswahl gedrängt hat und damit einfach auch noch mal weniger Zeit für Wahlkampf gelassen hat, den, also wenn man sich guckt, was die Linke in so einer kurzen Zeit gemacht hat, hätte sie noch ein bisschen länger gehabt. Ne? Also ich frage, Gedanken, die bei mir so im Kopf sind. Und ja, und letztendlich ist es natürlich schockierend und es ist unglaublich traurig. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir einfach, dass wir jetzt darüber nachdenken, was relevante Strategien über die nächsten Jahre und nicht jetzt sofort und über die nächsten 10 Jahre sind, um politische Perspektiven zu schaffen, die da die AfD wählen nicht mehr notwendig machen.
Ja, super, genau. Darüber wollen wir auch gleich mit dir sprechen. Aber du hast gerade schon den Wahlkampf angesprochen. Also genau, dieser Bundestagswahl ging ja diesmal eine, ich würde sagen, hysterische Debatte über Migration voraus. Ne, eine gezielte Normalisierung, finde ich, auch von rechtspopulistischen Aussagen. Was ist hier aus deiner Sicht komplett schiefgelaufen? Also wenn wir nochmal auf den Wahlkampf gucken und vielleicht auch auf die Rolle der Medien an dieser Stelle.
Ja, also was ist komplett schiefgelaufen? Ich glaube, dass die Grünen, also dass die Parteien außerhalb der AfD sich keinen Gefallen damit getan haben, außer der CDU, sich keinen Gefallen damit getan haben, sich rechts außen anzubiedern mit dieser Debatte.
Mhm.
Das hat man ja ganz klar gesehen. Die Linke hat das nicht getan. Sie hat gesagt, okay, was ist mit den Mieten? Ne? Was ist mit
gibt auch noch andere Themen.
Ne? Wie kriegen wir ein gutes Leben für alle hin?
Mhm.
Und das hat gezogen, vor allen Dingen bei jungen Menschen. Die Grünen, wo war das Klima? Das Kernthema ihrer ganzen Partei irgendwie, ihres
Parteikerns
war abwesend. Das heißt, es haben sich, sind alle auf diesen Zug aufgesprungen und haben dadurch keine Alternativen geboten. Das war so, naja gut, das war auch medial so, ja, man wählt lieber das Original. Das heißt, wenn die Grünen mit Bauchschmerzen über irgendwelche Abschiebegesetze sprechen, ja, wähle ich doch lieber die AfD, wenn ich doch eh Migration scheiße finden. Ich glaube, das ist schiefgelaufen, dass es einfach keine überzeugenden Alternativen, es wurden keine überzeugenden Alternativen angeboten. Und ich finde es auch schwer, ich würde niemals Verständnis für AfD-Wähler aufbringen, also sind mündig, sie dürfen wählen und haben sich bewusst dazu entschieden, diese Partei zu wählen, aber letztendlich haben andere Parteien über die letzten Jahre keinen Kontrast geboten, der gesagt hat, wenn ich euch wähle, dann habe ich auch weiterhin Hoffnung auf ein besseres Leben und dass wir mit den Herausforderungen, die Migration und Integration natürlich mit sich bringen, dass wir damit als Kommune zum Beispiel gut umgehen können. Ne, also muss man ja dann eigentlich hinhorchen und ich glaube, da sind sie einfach total gescheitert und das macht mich halt wütend, weil es sind Berufspolitiker, it's their job, also es ist their job dafür, zu sorgen, dass wir Frieden haben. Ne? Es ist ihr Job, dafür zu sorgen, dass wir als Gesellschaft gut miteinander funktionieren und dass es allen gut geht. Je nachdem, aus was für einer Überzeugung sie kommen, bedeutet das natürlich unterschiedliche Dinge. Die CDU sagt, Hauptsache der Mitte und den Landwirten geht's gut. Das war auch einer derer Schlagworte. Ja. Ich dachte so, okay, oh well, gut.
Ja.
Aber genau, und ich glaube, das ist auf jeden Fall schiefgelaufen. Die fehlenden Angebote an alternativen, überzeugenden Visionen.
Ja, darüber haben wir auch schon in unserer Podcast-Folge mit Sally Lisa Starken, der Politikjournalistin, gesprochen. Aber jetzt lass uns mal nach vorne schauen. Du hast gerade auch schon gesagt, auch längerfristig, jetzt nicht nur akut jetzt in diesem Moment oder dieses Jahr. Was sind so Strategien? Auf welche Strategien setzt du persönlich, um gegen diese Spaltung in der Gesellschaft und auch um gegen diesen Rechtsruck vorzugehen? Oder auf welche Werte kommt es jetzt an? Was denkst du?
Also ich glaube, in erster Linie sehe ich mich persönlich nicht verantwortlich dafür, dem Rechtsruck mich entgegenzustellen, oh Gott, als eine der Personen, für die das Land gerade unsicherer wird, die wieder ganz klar sagt, wo sie nicht hinreist in diesem Land. Und das ist mittlerweile fast die Hälfte des Landes. Das ist keine Urlaubsoption mehr. Also dementsprechend sehe ich mich jetzt nicht besonders in der Verantwortung. Und ich glaube, letztendlich ist meine persönliche Strategie weitermachen. Ich meine, ich habe mich über die letzten Jahre immer in irgendeiner Form eingesetzt und das wird jetzt ja nicht weniger.
Ja.
Eine grundsätzliche Strategie ist es auf jeden Fall, in Vernetzung zu bleiben und zu gehen und dafür zu werben, dass Menschen wieder mehr in Vernetzung sind. Ich habe mich gerade viel mit gesellschaftlicher Isolation auseinandergesetzt und die Konsequenzen für Demokratien, und wir sehen eigentlich gerade den Anfang der gesellschaftlichen Zersetzung, und das liegt unter anderem daran, dass viele Menschen total vereinzelt sind. Also dann kommt dann halt so ein Trump und gibt jedem eine rote Cappy und sagt, ihr gehört jetzt alle zusammen, make America great again, und all of a sudden bist du Teil von einer Bewegung. Und dieses Gefühl, Teil von etwas zu sein, das macht ja auch zum Beispiel die AfD wählen, ist auch Teil von denen zu sein, die sich mit dem Status quo nicht mehr zufrieden geben. Also es schafft Zugehörigkeit, und ich glaube, was wichtig ist, ist, viele Optionen für Zugehörigkeit zu schaffen, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das können Dinge sein, wie dafür zu sorgen, dass Kinder wieder mehr in Sportvereinen sind. Es kann Leute dazu auffordern, wieder in ihren Nachbarschaftsvereinen aktiv zu sein. Ne? Also einfach so Community Care, gesellschaftliche Care, glaube ich, ist einfach unglaublich wichtig. Und es war schon mal besser. Menschen waren schon mal mehr organisiert in einem Miteinander. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall mein persönlicher Fokus, die Räume und Netze, von denen ich Teil bin, auch weiterhin zu pflegen und andere dazu zu animieren, in den Interessen oder in den Räumen sich auch wieder zu engagieren. Und das muss dann nicht die große politische, aktivistische Geste sein. Das kann auch das monatliche Brote schmieren im Café für Wohnungslose sein. Dann kommst du in Kontakt, unterhältst dich mit Menschen, tust was Gutes, aber es ist genauso wichtig für dich und für alle Menschen, die du an dem Tag triffst. Und dann bist du nicht ganz allein und kannst halt dir diese Hirngespinste und Ängste, die geschürt werden, die werden dann halt anders nochmal aufgelöst, weil du die in Verbindung irgendwie behandeln kannst. Und das ist auf jeden Fall mein persönlicher Fokus. Und dann einfach weiter, ich meine, ich spreche natürlich aus einer Position, ich sitze hier mitten in St. Pauli in Hamburg. Hier bin ich relativ safe.
Ja, das ist die perfekte Überleitung.
Genau, ich sitze hier in Hamburg sowieso. Ja. Das Wahlergebnis in Hamburg war irgendwie ein bisschen beruhigend. Und ja, aber wie traurig ist das, dass man sich dann darauf zurücklehnt und sagt, okay, at least, ne, zumindest hier kann ich irgendwie agieren.
Ja, ja. Also, alles andere hätte uns auch wirklich verwundert und schockiert, aber genau, da hake ich direkt ein. Also genau, Hamburg fühlt sich, glaube ich, für sehr viele Menschen jetzt noch einmal mehr als Safe Space an, als es das nicht eh schon immer war. Also ich höre schon raus, es geht hier genauso, aber ich meine, es ist natürlich auf der anderen Seite auch einfach super bitter, wenn man denkt, okay, am besten bleibe ich irgendwie hier in diesen Stadtgrenzen. Was macht das mit dir?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein totaler Angriff auf das Gefühl von persönlicher Sicherheit. Also, und das ist ja auch Freiheit ein Privileg, auch, ne? Was man in Deutschland auch sowieso hat. Dieses, ne, man kann überall hinreisen und ist einigermaßen sicher, und das ist auf jeden Fall weg. War es vorher auch schon, aber jetzt ist es auf jeden Fall nochmal bestärkt, einfach weil ja rechtsextreme Straftaten in die Höhe schnellen. Also da ist ja auch eine Korrelation, das ist ja keine ausgedachte Angst. Ja. Und wenn man dann irgendwie auch sichtbar mit migrantischen Wurzeln durch dieses Land reist, hat man da einfach nochmal eine andere Sensibilität für, glaube ich. Genau, und das macht das mit mir. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie auf so einer Insel zu sein, und die Welt da draußen fühlt sich ja auch nicht wesentlich geiler an. Also ich merke, was das mit mir macht, ist, ich habe gar keine Reiselust. Ich bin wirklich, ich meine, okay, ich muss für meine Arbeit viel reisen und ich komme auch viel rum, aber ich bin so total, nö, Ferien, nö, wir bleiben zu Hause. Oder alle, keine Ahnung, Freunde, oh, wir fliegen jetzt da und dahin. Ich so, okay. Have fun. Ich merke, dass ich so gar keinen Neid habe. Ich muss nirgendwo hin. Ich habe gar keine Fluchtgedanken, so, sondern bin so, nö, ich gehe in die Sauna. Das ist dann so, mein Urlaub ist hier 5 Minuten entfernt. Ja. Und das ist natürlich auch fast so eine Antwort oder so eine körperliche Antwort oder eine psychische Antwort auf diese Ängste da draußen, merke ich, dass die dich bei mir da so auswirken, dass ich sage, okay, nee, ich muss da gar nicht raus. Und Ja, ich glaube, das ist das, was es mit mir macht. Ich glaube, diese Ängste spiegeln sich dann in anderen Formen wieder, ohne dass ich jetzt bewusst sagen würde, ich habe da jetzt total Angst. Ich bin eher Team, also so halb leer, ein bisschen grundpessimistisch. Mhm. Wenn ich einen Podcast hätte, dann würde der I Told You So heißen.
Ja. Zu Recht.
Aber ja, ich versuche gerade auch sehr, sehr stark, mich da drin nicht so zergehen zu lassen. Mhm. Ne? Also wirklich zu überlegen, okay, woher nehme ich jetzt die Resilienz, um weiterzumachen und wie schaffe ich es? Und das hört sich immer so Klischee an, mit Zuversicht irgendwie auch in die Zukunft zu schauen. Und das fällt mir natürlich sehr schwer auch zurecht. Also es ist ja, all diese Gedanken sind ja total gerechtfertigt jetzt.
Ja,
vor 10 Jahren war es so, oh, komm, jetzt nicht hier so Doomsday-Vision. Aber we are there. Wir sind genau da. Ne?
Ja, da denke ich auch die ganze Zeit dran zurück.
Und
ja,
da muss man sich jetzt dann halt irgendwie, ja, überlegen, wie man da durchkommt. Und für mich sind das dann meine Routinen. Und wie ich schon sagte, das
Gemeinschaft.
Das Gemeinschaft und weitermachen. Genau.
Ich finde, dadurch wird auch nochmal klar, also wie herausfordernd das eben ist. Also genau, man schaut irgendwie natürlich aus Selbstschutz, was tut einem jetzt gut? Man geht vielleicht lieber alleine in die Sauna, aber wie du auch schon sagst, genau, es ist ja auch jetzt wichtig, sich mit anderen auszutauschen und in die Gemeinschaft zu gehen. Aber die birgt natürlich auch immer die Gefahr oder das Risiko, dass man sich wieder eben mit anderen Meinungen beschäftigen muss und da sehr viel Ressourcen reingeben muss. Und also ich glaube, das ist, glaube ich, einfach eine große Herausforderung jetzt gerade, ne, dass man da auch.
Es ist auch irgendwie 100% verständlich, wenn jetzt Menschen sagen, boah, ich ziehe mir die Decke über den Kopf und will eigentlich gar nicht mehr raus.
Ja,
ne? Also
Stichwort Mental Health.
Ja, absolut. Genau. Und ich glaube aber, man muss das irgendwie aus so verschiedenen Perspektiven sehen. So, es gibt Menschen, die sich in Initiativen schon seit Jahren ins Burnout aktivistisch engagieren. Und wenn die sich die Decke über den Kopf ziehen, denke ich so, okay, go ahead. Aber es gibt viele Menschen, die das Privileg hatten, über Jahre immer safe zu sein. Ja, haben sich damit auseinandergesetzt. Und da bin ich ein bisschen skeptischer. Dann denke ich so, okay, I get dieses Gefühl, das kann ich nachvollziehen, aber nee, jetzt ist nicht die Zeit. Jetzt ist einfach nicht die Zeit. Es gibt gesellschaftliche Momente, wo man über seine Ressourcen hinaus agieren muss, aus meiner Perspektive. Weil wenn wir jetzt alle nur Self-Care machen und nur auf unsere persönlichen Grenzen achten, dann haben wir ein riesiges gesellschaftliches Problem und das haben wir jetzt auch schon seit den letzten Jahren. Ich finde, der Fokus hin auf das Individuum und unsere persönlichen Kapazitäten und Grenzen, schön und gut, aber so funktioniert Gemeinschaft nicht. Gemeinschaft ist darauf angelegt, dass es immer ein paar Menschen geben muss für einen Moment, die mehr Kapazitäten aufwenden als andere, um die zu schützen oder in irgendeiner Form zu unterstützen. Und dann, im besten Falle, dürfen die sich ausruhen und die anderen gehen ein kleines bisschen über ihren Tagesbedarf. Und ich finde, auf so einer persönlichen Ebene, das ist eigentlich ein schöneres Beispiel. Gerade ist eine Zeit, alle haben keine Kapazitäten, alle sind burnt out, als Frau sowieso, mit Care-Arbeitsverantwortung sowieso, migrantisch Aber es gibt Momente, da geht es jemandem anderen noch viel schlechter als dir. Und das bedeutet, um diese Person zu unterstützen, muss man über seine schon 150% ausgefüllte Kapazitätsgrenze gehen, weil die Person sonst alleine wäre oder unterversorgt wäre. Und dann macht man das halt. Dann sage ich, okay, ja, ich bin derbe müde. Ich muss mit meiner Tochter Mathe lernen und die Arbeit ist viel und whatever. Aber ich koche jetzt noch die Suppe und bringe sie ihr vorbei, weil das würde ich mir auch wünschen. Und ich glaube, das ist dieser Moment, wo man sagt, was würde ich mir wünschen, was in so einer Situation passiert ist, dass da irgendjemand draußen bereit ist, kurz für einen Moment ein bisschen mehr zu tun von diesem Kapazitätskonto, noch ein bisschen mehr davon irgendwie zur Verfügung zu stellen und sich dann ausruht, ja, wenn ich irgendwie versorgt bin, also auf persönlicher Ebene. Ich glaube, und das muss jetzt gerade gesellschaftlich ein bisschen passieren. Wir müssen ein bisschen den individuellen Grenzen, Boundaries, Trend hinterfragen, weil ich glaube auch, dass das aus meiner Perspektive ein bisschen Überhand genommen hat, weil alles sind Grenzen, überall sind Grenzen. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Ja, die EU will ihre Grenzen auch schützen. Ja, es ist ja wirklich auch eine Sprache, die miteinander verbunden ist. So, wir machen alle unsere Grenzen. Nee, sorry, dazu habe ich jetzt keine Kapazitäten. Ich muss meine persönliche Grenzen wahren. Yes, do it. Aber es gibt da ein gesundes Maß, was für dich gesund und für andere gesund ist. Und dann gibt es dieses, eine absolute Selbstzentriertheit. Und für mich, mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, das zu unterscheiden. Also in meinem Umfeld, aber auch gesellschaftlich.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass wir alle wieder die Grenzen ein kleines bisschen runterziehen. und ja. bereit sind, so ja. wenigstens über den Zaun zu gucken und zu überlegen, okay, meine persönlichen Ressourcen, das ist ja auch Priorisierung. Was priorisiere ich? Wofür habe ich Ressourcen für 3 Stunden Netflix und habe ich Ressourcen für 2 Stunden in einem Gespräch wirklich präsent zu sein und aktiv zuzuhören? Weil wenn man aktiv zuhört, dann kostet das auch nicht mehr so viele Ressourcen. Also wenn man, ich verstehe das auch, ich bin auch schnell getriggert in bestimmten, oder schnell sind bei mir mehrere, ich versuche das Wort Trigger nicht mehr so viel zu benutzen. Natürlich lösen bestimmte Argumentationsmuster bestimmte Reaktionen sofort aus, aber das Problem ist, wenn man dem sich so ergibt, dann hört man ja auch nicht mehr zu. Und nicht mehr zuhören bedeutet ja, dass eine Konversation gar nicht möglich ist. Und ich glaube, das müssen wir alle üben, ne? Also unabhängig von, also klar unterhält man sich nicht mit Nazis, so. Aber wir müssen trotzdem üben, besser Konversationen überhaupt zu überlegen. So, was macht es mit mir, dass diese Person das sagt? Und bin ich in der Lage, das gut zu kommunizieren? Und sagen so, hey, okay, interessant, aber ich merke, dass bei mir das und das passiert. Ne, also dieses Umkonversation, weil das ja auch so eine große, ist ja klar, dass man sich mit dir nicht darüber unterhalten kann, wäre ja auch eine typische Reaktionsmuster. Und dagegen versuche ich mich so zu stemmen, dass ich wieder lerne oder wieder bereiter bin, Konversationen auszuhalten und auch Diskussionen möglich zu machen, weil wir das verlernt haben. Wir haben auch ein bisschen verlernt zu diskutieren miteinander.
Ich finde es aber auch beachtlich, wenn du dann sagst, okay, du als dann auch Betroffene von der Diskriminierung, die jetzt weiter zunimmt, wenn du dir das schon vornimmst zuzuhören, dann sollten das, finde ich, andere erst recht. Also ich finde, ich kann deinen Appell hier total verstehen.
Ja, aber selbst im Diskriminierungskontext habe ich ja ganz viele Privilegien. Das ist mir ja auch, was, wenn ich nicht bereit bin dazu, hier und da mal ein bisschen meiner Kapazität auszuhalten. Was soll eine Person machen, die eine Dark-Skin-Person, eine Person ohne Aufenthaltsrecht? Also sind ja noch viele, viele. Natürlich. Ich habe ja unglaublich viele. Ich kann reden, ich bin sportlich gewandt. Also ich bin eher Team Extro als Intro. Ich habe da ja noch viele Kapazitäten mehr als viele andere.
Du hast eine gewisse Machtposition in Anführungsstrichen, also verstehe ich alles, wie du meinst,
Genau.
Und wir haben uns auch natürlich gefragt, also was du eben schon angesprochen hast, so das Thema Fluchtgedanken, das haben jetzt ja auch viele Menschen, die eben aber in total privilegierten Positionen sind, also das wirklich, also wir sehen es immer wieder, dass Menschen, sei das jetzt auf Social Media oder im privaten Umfeld, dann sagen, dass sie jetzt lieber auswandern wollen und das sei hier ja alles nicht mehr auszuhalten, und die Frage müssen wir jetzt gar nicht mehr stellen, weil darüber wollten wir eben auch sprechen, und das betrifft ja auch genau das, was du gerade eben gesagt hast, dass Nicht-Betroffene eigentlich jetzt eben nicht weglaufen können, sondern diejenigen unterstützt sollten, die eben nicht so privilegiert sind, überhaupt über das Weglauf nachdenken zu können.
Ja.
Oder auch nicht die Kapazitäten haben, sich wie Patterson und Findus in ihren Garten zu setzen und einfach zu sagen, ach, ich kümmere mich um meine Sonnenblumen und mach mal Selfcare.
Ja, also ich habe keine Fluchtgedanken, weil the grass isn't greener. Also ich war ja schon 15 Jahre im Ausland. Ich bin ja nach Hause gekommen aus Gründen, obwohl es ging mir sehr gut. Aber es gibt keine Orte, wo ich denke, ich würde nicht das eine für das andere Evil austauschen in irgendeiner Form. Also dementsprechend wäre das zu kurz gegriffen, jetzt sofort zu sagen, ich gehe weg. Obwohl es völlig legitim wäre, zu sagen, ach, nochmal wieder ein bisschen auf den afrikanischen Kontinent für ein paar Jährchen. Why not? Aber das habe ich nicht. Ich erlaube mir nicht, so pessimistisch zu sein, weil dann würde ich wirklich jetzt ins Bett gehen, also, und nicht wieder aufstehen. Außerdem arbeite ich ja in einem Kontext, in dem ich im so der globalen Solidaritätsarbeit zuständig bin und mit vielen Organisationen an so vielen Orten dieser Erde arbeite und dementsprechend auch weiß, dass die, ja, diese fast Umverteilung von Ressourcen von hier dahin weiterhin wichtig ist. Also ich sehe immer noch Purpose sozusagen hier, unabhängig davon. Ich kann es aber natürlich nachvollziehen, Fluchtgedanken sind auch eine körperliche Trauma-Response, ist ja klar. Manchmal ist das auch einfach the easy way out. Entschuldigt mein Denglisch, die zuhören und derbe das richtig scheiße finden. Das fällt mir wirklich schwer, es nicht zu tun. Ich versuche mich zu bessern. Mir ist es, ich reflektiere erster Schritt zur Heilung.
Aber es gibt ja auch Menschen, also genau, es sind ja nicht nur nicht Betroffene, es sind ja, also ich sehe es auch tatsächlich bei vielen Menschen mit Migrationsgeschichte, die darüber nachdenken.
Genau,
kann ich das schon verstehen.
Genau, ich wurde auch interviewt dazu für ein Buch von Vashnas. Ich habe ihren Nachnamen gerade vergessen. Die hat ein Buch geschrieben über diese Welle und da hat sie mich auch interviewt. Und da habe ich auch gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, weil wenn ich so überlege, wer diejenigen sind, die das überlegen, sind viele von uns, aber sind meistens die mit einem deutschen Pass, das sind meistens die in irgendeiner Form, die Ressourcen dafür haben zu gehen. Und dann lassen wir so alle oder anderen einfach hier und dem irgendwie rechten Mob ausgesetzt und dann gibt es niemanden mehr, der irgendwie in irgendeiner Form sich einsetzen kann. Also für mich ist das so ein bisschen der Gedanke dahinter gewesen. Also auch wenn man dann überlegt, in was für einer Support-Rolle man selber auch sich sehen kann. Mhm. Und gleichzeitig kann ich natürlich nicht sagen, dass ich es nicht verstehen kann.
Ja,
aber ich bin da nicht. Ich finde das noch zu feige. Noch finde ich das nicht.
Aber was ist denn, wenn man Kinder hat? Ich finde, das ist ja noch mal eine andere Perspektive. Und da, also da, das können wir auch noch mal, jetzt leiten wir vielleicht auch schon mal über zum Thema Rassismus, kritische Erziehung. Da bist du ja auch sehr aktiv und du hast auch ein Kind.
Genau. Ja, dann verstehe ich das auch. Aber es ist dann ja die Frage, wohin?
Ja, das
also,
auf jeden Fall.
Ja, wohin wanderst du aus mit Kind und weißt, dein Kind hat eine wesentlich bessere Zukunft? Okay, außer Kanada.
Ja, ich glaube, also, vielleicht ist es so, weiß nicht, Privatschule auf Mallorca oder.
Ja, in Mallorca findest du dann nichts zu mieten, weil die ganzen deutschen
AfD,
genau, die Großspenden an die AfD gegeben haben, den Mallorca einnehmen. Also es ist ja nicht so, als wäre es überall. Genau.
Oder aber zurück zur Familie dann, in den also mehr in den familiären Kontext, um einfach, dass mehr Personen wieder. Mehr Community da ist. Sozusagen.
Wenn der familiäre Kontext gegeben ist, dann kann ich nachvollziehen, dass man nach Hause geht, dass man wenn man, es gibt ja Home, gibt es ja an vielen Optionen, das kann ich nachvollziehen, dass man mit Menschen sein möchte und sich nicht dieser Situation hier ausgibt und gleichzeitig sich immer wieder rechtfertigen muss für seine Existenz. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ich habe das nicht in derselben Form. Meine Familie ist sehr verstreut global. Das heißt, es gibt nicht diesen, mein Vater ist in den Staaten, warum sollte ich jetzt in die USA gehen? Also es ist nicht so, als wäre das ein besserer Ort. Genau, also dementsprechend ist das jetzt für mich selbst mit Kind noch keine große, und dafür habe ich zu viel Hoffnung, dafür haben mir die Wahlergebnisse der Jugend total viel Hoffnung gegeben. Ich finde das problematisch, so diesen 20% jetzt diese riesige Macht zu geben, weil das machen wir ja auch, indem wir diese ganzen Konversationen haben, geben wir ihnen gerade so eine große Macht über unser Leben zu bestimmen, und ich glaube, dazu bin ich nicht bereit, kann aber
da
wie gesagt.
Da sind ja noch 80%.
Da sind noch 80%, naja, 20 davon würde ich nochmal in der CDU die auch lieber AfD gewählt haben, aber sich nicht getraut haben. Aber es sind immer noch viele Menschen da, die irgendwie ein demokratisches Grundverständnis haben und das auch schützen wollen. Und eine Jugend, die hinterherzieht und sagt, actually, ich möchte eine gute Miete zahlen und ich möchte Zugang zu irgendwie einem guten Leben haben in der Zukunft. Und ich hoffe, dass daraus eher gelernt wird und auch für andere Parteien, sie merken, okay, lass uns mal wieder auf die wirklich wichtigen Themen konzentrieren. Ne? Weil es war ja auch einfach ein Fake-Wahlkampf, der war ja ausschließlich. Und das Ding ist, ich glaube, was wirklich wichtig ist zu gucken, so wer benefitet davon, von diesen Wahlkämpfen, also von diesen populistischen Agendas und auch wie die Rolle der Medien, hattet ihr vorhin angesprochen, also was wird reproduziert und wer zahlt was? Also ich glaube, dass diese ganze Underworld, die so viel davon bestimmt, und ich glaube einfach, dass wir da alle achtsamer werden müssen, wie wir Medien konsumieren, welche Narrativen von wo gepusht werden und so. Ich glaube, das muss in Unterricht, das müssen Kinder schon lernen. Und dann können wir uns auch wieder auf die wirklich wichtigen Themen konzentrieren und ist, dass jeder in Deutschland das Recht hat, irgendwie ein einigermaßen angenehmes Leben führen zu können.
Ja, wir hatten auch eine Umfrage gemacht in unserer Femtastics Community, welche Themen unserer Community da so gefehlt haben. Und es waren ja einfach so viele, also können wir auch persönlich so bestätigen, war auch unser subjektives Empfinden, ne? Wie du sagst, das Thema Klima, das Thema Bildung, das Thema Wohnraum, das Thema Selbstwirtschaft, wo man
denkt, okay, Gleichberechtigung.
Gleichberechtigung, Frauenschutz, kam dann noch ein bisschen was. Aber Antidiskriminierung, da hat so viel überhaupt nicht mehr stattgefunden. Das war wirklich schockierend.
Ja,
und du hast aber gerade auch schon die Schulen angesprochen. Das leitet super über zu unserer zu unserer letzten Frage, die wir dir stellen wollen. Ich übergebe mal an Lisa.
Ja, wir haben es eben schon kurz, sind wir schon an das Thema reingegangen, dieses Thema rassismuskritische Erziehung, was ja also per se einfach immer super wichtig ist, wo du, glaube ich, auch sagst, man kann damit eben nicht früh genug anfangen. Vielleicht zum Schluss, was würdest du gern allen Eltern jetzt mitgeben?
Oder nicht nur Eltern, ich als kinderlose Person.
Ja, genau.
Also sofern du mit Kindern sprichst.
Allen Menschen, die Kontakt mit Kindern haben.
Genau, also ich glaube auch, also wir sind ja jetzt in einer Zeit, in der alleine das Wort Rassismuskritik in den Mund zu nehmen schon fast so scheint, als wäre man irgendwie eine radikal irgendwie gepolte Person. Das ist sehr interessant auch, wie sich die Sprache und Wahrnehmung verändert hat. Aber letztendlich ist rassismuskritische Erziehung eine Erziehung, Erziehung, die darauf zielt, dein Kind als ein empathisches Wesen großzuziehen, als ein empathisches Wesen mit der Kapazität, Unterschiede auszuhalten. Okay. Und das ist tatsächlich ja für uns alle wichtig. Also die Begleitung ist ein Prozess, in dem man das auf ganz natürliche Ebene tun kann. Und im Erwachsenenalter später muss man das dann sich aneignen und lernen und üben. Und deswegen ist natürlich die Begleitung von Kindern so ein schöner Ort, um auf einem natürlichen Wege Kapazität für Unterschiede zu schaffen. Und dass das nicht der Fall ist, das sieht man dann an Wahlergebnissen wie diesen. Dass Kapazitäten, da Unterschiede und auch Reizungen und Differenzen aushalten zu können und so, das kommt ja alles damit. Wenn man wahrnimmt, dass jemand, der vielleicht anders sozialisiert, eine Person, die eine andere Hautfarbe hat, auch Mensch ist und genauso viel Wert hat und so weiter. Ja. Und das ist ja eine Sozialisierung. Und das muss man dann im Erwachsenenalter halt ständig hinterfragen. Warum nehme ich das jetzt an? Was sind meine Vorurteile? Und das ist halt das Schöne an der Begleitung und der Arbeit mit Kindern, weil man da so natürliche Instinkte ganz doll mit begleiten und leiten kann. Und ich würde auf jeden Fall allen Zuhörenden auf den Weg geben, wenn ihr Kinder habt, dann würde ich euch auf den Weg geben, auf natürliche Weise genau diesen Muskel zu schärfen in euch selber und euren Kindern. Ihr könnt es nicht tun, wenn ihr euch nicht selber auch damit auseinandersetzt. Und zwar, was macht Unterschied mit mir? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Kinder Differenzen gut aushalten können und keine Wertung da rein haben, sei es in Hautfarbe, Körper, Form, es ist ja auf so vielen Ebenen. Eine Kapazität und Empathie, eine bedingungslose Empathie anderen Menschen gegenüber zu pflegen. Allen Erwachsenen, Zuhörenden, die keine Kinder haben, es ist nie zu spät. Und auch wenn diese letzten Jahre, ist ja auch interessant, dass wir gefühlt irgendwie genau 5 Minuten gesellschaftliche Aufmerksamkeit hatten, um solche Themen zu platzieren und jetzt ist es allen schon genug, ist easy, verstehe ich, weil es ist der einfachere Weg zu sagen, naja, ist jetzt auch mal genug mit Diversität und so. Es ist ein einfacher Weg raus, da muss man sich nicht mit sich selber und seinen eigenen Mustern beschäftigen, I get it. Aber wenn ihr Zuhörenden die Kapazitäten habt und bereit seid, eure Grenzen ein kleines bisschen abzubauen, dann macht es auf jeden Fall total Sinn, sich die Ressourcen zu holen, die es gibt. Es gibt super viele tolle Bücher mittlerweile, die einen zum Nachdenken bringen. Und ein ganz, ganz barrierearmer Weg, das zu tun ist, zu lesen, und zwar divers zu lesen. Und das muss dann nicht dass der Antirassismus-Guide sein, auch gut und immer super, aber es kann auch die ugandische Autorin sein, die ein tolles Buch geschrieben hat. Es kann auch das Buch von einer Autorin aus der Türkei sein. Es kann auch, ne, also weil ich finde, über Literatur und schöne Romane man ganz oft so krasse kulturelle Nuancen und Zwischennoten ein bisschen erfahren kann. Und das macht so viel aus, wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe ein Verständnis dafür, wie ein Alltag da und da aussehen könnte.
Ja, genau, für unterschiedliche Lebensrealitäten. Ne?
Genau.
Das macht total viel Spaß.
Und es macht total viel Spaß. Ja. Und ich glaube, dass das auch ein barrierearmerer Weg ist, wenn man sagt, okay, ich muss mich jetzt nicht sofort überwinden, da ist ein ganzer Kanon an Wissenschaft, den ich noch nicht kenne. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, sich dem auszusetzen, zu wissen, dass man nicht alles weiß und dass da so eine ganze Welt draußen ist, die einen auch automatisch ein bisschen empathischerer machen.
Ja, einfach mal andere Perspektiven ins Leben holen.
Und klein anfangen ist total okay.
Vielen Dank. Dankeschön.
Sehr gerne.
Hast du mega gut gesagt. Vielen Dank.
Ja.
Dass du dir die Energie genommen hast und die Kapazitäten mit uns zu sprechen. Dankeschön.
Ja, ja, gerne.
Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören dieser heute so wichtigen Folge und wir möchten euch unbedingt bitten, doch mal auf unserer neuen Website femtastics.com vorbeizuschauen. Unser Online-Magazin hat nämlich einen Relaunch bekommen und ist jetzt noch schöner und noch schneller.
Uhu! Yay! Ja, auf Instagram findet ihr uns übrigens auch, da heißen wir @femtastics. Vielen Dank auch an unseren Podcast-Produzenten Dennis Krüger.
Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder uns eine Bewertung hinterlasst. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt, schickt uns gerne eine Mail an podcast@femtastics.com und dann hören wir uns ansonsten in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Bis dann.